Generation Z oder Gen Z. Und du hast mit denen Kontakt, fast täglich. Es gibt ja auch Vorurteile. Gibt es Sachen, die du sagst, das ist völlig falsch, was diese Vorurteile, die stimmen nicht? Wie nimmst du die Gen Z wahr?
Die Frage ist dann immer, was ist die Zeit in der Armee wert? Oder wenn wir das, beispielsweise das Dienstreglement Ziffer 32 anschauen, oder die Auftragserfüllung auch unter Einsatz des eigenen Lebens, also ganz konkret hinzustehen mit seinem eigenen Leben für Leute, die sich nicht mehr selber helfen können, das ist vermutlich die Krönung eines Solidaritätsbeitrages.
Eine Schule muss ja neutral sein. Und wie gehst du jetzt damit um, wenn jetzt plötzlich jemand sagen würde, ja, das ist ja militärische Propaganda, die ihr da macht mit einem Lehrmittel? Herzlich willkommen beim Podcast der Schweizer Armee. Ich bin Oberst im Generalstab Matthias Müller und ich bin der Gastgeber dieses Podcasts. Heute habe ich einen speziellen Gast bei mir. Er hat eine einzigartige Funktion in der Armee inne. Es ist Oberstleutnant im Generalstab Reto Niedermann. Herzlich willkommen, Reto, im Podcast. Du bist Leiter von Chance Armee. Ich habe es gesagt, das ist eine einzigartige Funktion. Was ist Chance Armee?
Also ganz kurz zusammengefasst kümmern wir uns um die Gewinnung, Bindung und auch Beratung von potenziellen Aktivdienstleistenden und ehemaligen Angehörigen der Armee.
Und wieso braucht es das?
Wir verlieren aktuell jährlich rund 11'000 Bürgerinnen und Bürger in Uniform, und zwar noch bevor sie ihre Militärdienstpflicht erfüllt haben. Und das tut weh und das hat natürlich einen ganz direkten Einfluss auch auf die Leistungserbringung der Schweizer Armee.
Also du sagst, wir verlieren 11'000 Armeeangehörige jedes Jahr. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie setzt sich diese Zahl zusammen?
Es sind rund 60%, die wir verlieren in den Zivildienst. Es sind ungefähr 30%, die wir auf dem medizinischen Weg verlieren.
Na, und wenn, wegen dem Zivildienst, wann verliert man diese Leute?
Die verlieren wir vor, während und auch nach der RS.
Okay. Und jetzt deine Aufgabe, jetzt, also wie stelle ich mir das vor? Also du sagst gewinnen, binden, der Grund ist wegen den Abgängen. Wie stelle ich mir jetzt deine Aufgabe konkret vor? Also was machst du genau?
Vielleicht müssen wir zuerst etwas ausholen. Oder ich frage dich, ob du dich noch an deine Primarschulzeit erinnern magst.
Schon, ja.
Bestens. Ja. Und du hast sicher noch Bilder im Kopf von Begegnungen mit der Armee. Beispielsweise rund um das Schulhaus oder in der Gemeinde. Und du hast sicher auch noch Schokolade und Guetzli gefragt, nehme ich an. Voilà. Das hatte ich auch. Das ist doch jetzt auch schon einige Jahre her. Ich wusste auch, wenn es bei uns im Wohnzimmer nach Keller riecht, dann geht mein Vater in den Wiederholungskurs. Und natürlich gibt es da auch Fotografien, mindestens eine, mit einem übergroßen Helm und einem Sturmgewehr, das mich noch um ein paar Zentimeter überragt. Ich kann mich aber auch erinnern, dass unser Lehrer damals in der Primarschule Dienst geleistet hat. Und der hat natürlich dadurch jedes Jahr eine Stellvertretung organisiert und musste uns Kindern dann natürlich auch erklären, weshalb er 3 Wochen weg ist, und musste uns nach seinem Wiederholungskurs auch von seinen Diensterlebnissen erzählen. Und das hat dazu geführt, dass wir beide in unserer Generation einen ganz natürlichen Austausch, eine ganz natürliche Begegnung hatten mit der Uniform, mit der Armee und, wenn man so will, natürlich auch mit dem Thema Sicherheit. Wenn man jetzt die Nostalgie etwas zur Seite schiebt und die heutigen Jugendlichen anschaut, dann müssen wir einfach feststellen, dass die stark verkleinerte Armee natürlich weniger Berührungspunkte schafft. Wir stellen auch immer wieder fest, dass das Thema Sicherheit in der Volksschule kaum behandelt wird. Und das wiederum führt dazu, dass viele Jugendliche keine Ahnung haben, was die Aufgaben der Armee sind, aber auch welche Entwicklungschancen mit einer Militärdienstleistung einhergehen können.
Also so, wenn ich es richtig verstehe, ist deine Aufgabe, diese Berührungspunkte wiederherzustellen. Und das hat auch etwas mit Sinnvermittlung zu tun, also zu erklären, wieso haben wir eine Armee, wieso soll man Militärdienst leisten. Und also habe ich das richtig verstanden?
Das ist, glaube ich, so unsere Hauptaufgabe im Bereich der Gewinnung. Eine frühe Sensibilisierung für den Wert der Sicherheit, aufzuzeigen, dass Sicherheit nicht selbstverständlich ist, und natürlich eben auch, dass es Solidaritätsbeiträge von allen Bürgerinnen und Bürgern braucht, damit wir auch weiterhin in Sicherheit und Freiheit leben können.
Ja. Und wie sieht das jetzt genau aus? Wie stellst du diese Berührungspunkte her? Oder wie machst du diese Sinnvermittlung? Wie erklärst du den Jugendlichen, dass eben die Armee etwas Gutes ist, dass man Militärdienst leisten soll? Wie begeisterst du die Leute?
Also mal grundsätzlich müssen wir auf der Zeitachse schauen, wo müssen wir diese Informationen streuen. Ich erachte es als relativ spät, wenn Jugendliche mit 17, 18 anlässlich des Orientierungstages das erste Mal eben informiert werden zu einer Militärdienstleistung. Da sind oftmals gewisse Entscheidweichen bereits gestellt. Da sind wir oftmals eben auch zu spät. Das heißt, wir müssen früher Informationsangebote schaffen und wir müssen ganz konkret dorthin gehen, wo die Jugendlichen auch sind. Natürlich, das betrifft auch Social Media, aber ganz wertvoll sind immer die persönlichen Kontakte, die wir schaffen wollen. Und das machen wir einerseits, indem wir an Bildungs- und Berufsmessen präsent sind. Das machen wir jeweils in einer Kombination von wenigen Berufsmilitärs und vor allem jungen Milizkadern, Frauen, Männern, die auf Augenhöhe Auskunft zum Militärdienst geben können. An diesen Öffentlichkeitsanlässen sind wir grundsätzlich für alle da. Also wir haben auch den Anspruch, Eltern, Lehrmeister oder Lehrpersonen abzuholen und sie über die heutige Armee zu informieren. Und eben auch dort aufzuzeigen, welche Entwicklungschancen mit einer Militärdienstleistung einhergehen können. Ja, und am Schluss ist es so, dass wir tatsächlich für alle da sind, auch für die, die uns vielleicht nicht sonderlich mögen.
Ja, und wie sieht das jetzt aus? Seid ihr so an einer Berufsmesse oder irgendeiner Messe? Habt ihr einen Stand? Und wie stark wird der frequentiert? Also kommen die Leute tatsächlich oder machen sie einen Bogen um die Armee? Also, ja.
Ja, natürlich nehmen wir auch immer irgendeinen Eyecatcher mit, den man schon von Weitem sieht in der Messehalle. Und wir stellen schon fest, dass man sich dort annähert und zumindest zuerst einmal aus Distanz hinschaut, was da genau ist, was da die Armee tut. Und die allermeisten, die suchen dann auch ziemlich schnell das Gespräch. Und diese Gespräche führen dann eben meistens unsere jungen Milizkader, die das schlicht hervorragend machen, die transparent, authentisch Auskunft geben, vielleicht auch mal erzählen, was ihnen nicht so gefallen hat am Militärdienst. Das hat auch immer viel damit zu tun, dass wir ein gesundes Erwartungsmanagement platzieren müssen. Aber die Gespräche an diesen Messen, die sind auch für uns als Berufsoffizier unglaublich wertvoll, weil einerseits auch wir auf Augenhöhe kommunizieren können gegenüber der Bildungslandschaft, gegenüber der Wirtschaft, den Eltern und so vielleicht auch das ein oder andere Zukunftsprojekt aufgleisen können.
Und was sind jetzt so die Fragen, die an euch gerichtet werden an diesen, bei diesen Messen, wenn die Leute zu dir an den Stand kommen? Was beschäftigt die Jungen, diese jungen Menschen? Im Zusammenhang mit der Armee natürlich.
Ja, die Fragen sind unglaublich unterschiedlich, wie es eben auch unsere Zielgruppe in ihrer Heterogenität ist. Es gibt viele junge Frauen, so nehme ich das wahr, die die Gelegenheit nutzen, einmal unter vier Augen von Frau im Zivil zu einer jungen Frau in Uniform eben die Fragen zu stellen, die sie vielleicht sonst nicht stellen würde. Es gibt viele junge Burschen, die kommen zu uns und die wollen ganz unterschiedliche Dinge wissen. Das hat auch damit zu tun, dass die Interessen unterschiedlich sind. Die einen, die interessieren sich dafür, ihre Skills erweitern zu können. Die anderen wollen ganz gezielt Abenteuer erleben. Sie wollen stolz sein. Wir stellen auch immer wieder fest, dass gerade auch die Disziplin durchaus wieder in Mode ist. Vor allem aber auch Teil eines Teams, Teil etwas Größeres sein. Und da ist es, glaube ich, die Herausforderung unserer jungen Milizkader, eben möglichst schnell eine Adressatenanalyse zu machen und dann die richtigen Dinge auch richtig erklären zu können. Nochmals, ganz wichtig, ohne irgendetwas zu versprechen, ohne nur das absolut Tollste zu erklären, sondern aufzuzeigen, wie es ist und dass man eben einen ganz persönlichen Mehrwert aus einer Militärdienstleistung mitnehmen kann.
Du hast gesagt, junge Frauen, wie kommen viele junge Frauen zu euch an den Stand?
Ja, einer Bildungsmesse als Beispiel sind es naturgemäß etwa 50% Besucherinnen. Und davon stellen wir doch fest, dass sehr viele junge Frauen ganz gezielt zu uns an den Stand kommen und sich eben auch länger beraten lassen. Und da, glaube ich, schließen wir auch eine Lücke, die im Moment besteht, weil eben die jungen Frauen noch nicht für einen obligatorischen Orientierungstag aufgeboten werden.
Was interessiert dann die jungen Frauen, wenn sie zu dir kommen?
Grundsätzlich sind es ähnliche Dinge wie die jungen Männer. Aber sie wollen durchaus auch wissen, wie es denn heute ist, wenn man Militärdienst leistet. Und da kommen die Antworten natürlich ganz ehrlich. Die jungen Frauen in Uniform erklären dann, dass es sich lohnt, dass sie etwas beitragen können, dass sie etwas profitieren können für sich selbst und dass es hin und wieder tatsächlich auch in Uniform mal ein Dubbeli gibt, der oder die eben noch nicht verstanden hat, dass die Vielfalt auch eine Armee stark machen kann.
Ja. Ihr seid ja nicht nur an Berufsmessen, sondern ich glaube, ihr geht auch an die Fantasy und so weiter. Wie kommt das an? Oder habt ihr noch andere solche speziellen Auftritte?
Ja, wir waren an der Fantasy, waren auch am Hero Fest. Das ist ja eine Comic-Con. Da sind viele Cosplayer dabei. Es ist eine ganz spezielle Community. Und das hat durchaus für Sorgenfalten gesorgt in meinem Umfeld. Also haben nicht alle Leute verstanden, wieso wir diesen Klamauk mitmachen, ob wir dann nichts Besseres zu tun hätten. Fakt ist einfach, nur weil ein bestimmter Teil der Bevölkerung wenig Verständnis für die Leidenschaft einer Community hat, darf sich die Armee dieser Community nicht verschließen. Und gerade an einer Comic-Con, da sind unglaublich viele IT-Cracks unterwegs, die vielleicht gar nie Militär gemacht hätten oder nicht Militär machen würden. Und genau die können wir abholen. Genau denen können wir vielleicht auch spezifisch das Cyberprogramm vorstellen und ihnen aufzeigen, dass auch sie ihre wertvolle Rolle spielen können in unserer Armee.
Und wie wurdet ihr von der Community aufgenommen dort?
Ich glaube, auf Social Media gibt es zahlreiche Fotos auf dem Radschützenpanzer zusammen mit unseren Soldatinnen und Soldaten vor Ort. Das war sehr positiv. Sehr positiv. Wir haben auch tolle Feedbacks erhalten. Und gerade dort an diesen Veranstaltungen haben wir auch sehr viel Erklärungsbedarf erkannt und hoffen, dass wir auch die richtigen in genügender Anzahl gegeben haben.
Also so wie das tönt, ist ja die Resonanz durchaus positiv auf eure Auftritte. Jetzt trotzdem, du hast es gesagt, wir verlieren 11'000 Leute pro Jahr, davon sehr viele in den Zivildienst. Das heißt, diese Leute, die haben sich bewusst entschieden, nicht in die Armee zu kommen. Was sind die Ursachen jetzt trotzdem, obwohl du eigentlich sagst, es ist grundsätzlich positiv, wieso entscheiden sich trotzdem derart viele junge Leute eben nicht für den Militärdienst, dafür für den Zivildienst?
Ich möchte jetzt nicht wirklich die beiden Institutionen gegeneinander ausspielen. Aber wir stellen doch immer wieder fest, dass es eben auch ein Informationsmanko gibt. Und wenn ich vorhin gesagt habe, wir sind in Öffentlichkeitsanlässen präsent, stehen da zur Verfügung auch für Diskussionen, dann ist es nur ein Teil unserer Arbeit in der Gewinnung. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch in der Bildungslandschaft wieder präsent sind. Wir gehen für Referate auf Anfrage in Schulen, erklären dort, was die Armee tut, auch die Rolle der Armee beispielsweise im Sicherheitsverbund Schweiz. Wir versuchen auch, die Sinnvermittlung zu machen für den Solidaritätsbeitrag zugunsten unserer Gesellschaft. Und es gelingt uns dort auch, so meine ich, ganz gut zu informieren, was es denn bedeutet, einen Militärdienst zu leisten und welche Benefits man dann am Schluss auch daraus rausziehen kann.
Ja, und welche sind diese Benefits? Also wenn ich jetzt ein 18- oder 19-Jähriger wäre und ich komme zu dir und sage, ich will nicht in die Armee, ich glaube, es ist besser, wenn ich den Zivildienst mache. Wie überzeugst du mich?
Ich stelle gerade an Schulen immer die gleichen drei dummen Fragen. Zu Beginn frage ich jeweils, wer von euch ist der Meinung, dass wir in der Schweiz in einem ganz guten Land leben? Vielleicht nicht das beste Land der Welt, vielleicht, okay, aber in einem durchaus lebenswerten Land. Und da gehen immer alle Hände hoch, natürlich. Weil die Jungen, die sind in den Ferien in Ländern, wo sie doch auch links und rechts schauen und feststellen, dass wir es in der Schweiz ganz gut haben. Und die zweite dumme Frage, die ich dann jeweils zu stellen pflege, ist, wer von euch kann etwas dafür, dass er oder sie hier in der Schweiz aufwachsen durfte? Und da geht in der Regel keine Hand hoch. Die dritte Frage ist eigentlich die entscheidende. Wer von euch gibt etwas zurück aus Dankbarkeit? Und das führt dann immer zu ganz spannenden Diskussionen. Ich hatte letztens das Erlebnis, dass man sich dann etwas gedruckst hat vor einer Antwort und dann ging dann trotzdem eine Hand hoch. Da hat ein junger Mann gesagt, er spende etwas von seinem Taschengeld. Habe ich toll gefunden. Eine junge Frau hat gesagt, sie werfe die Kleider, die sie nicht mehr benötigt, nicht weg, sondern spendet auch die. Habe ich auch toll gefunden. Und dann war lange ruhig. Und dann hat sich eine junge Frau gemeldet, die der Klasse, die wussten das vorher noch nicht, erklärt hat, dass sie jeweils zweimal im Monat zusammen mit ihrem Vater an der Langstrasse Suppen schöpfen würde. Boah! Oder dieser Effekt in der Klasse. Und das hat dann auch etwas dazu geführt, dass man über gewisse wertvolle Güter im Leben sprechen konnte. Also ich behaupte dann immer so, es ist Sicherheit, es ist Freiheit und es ist Zeit. Wenn wir die Freiheit nehmen, dann kann man das schlecht zurückgeben. Es ist etwas unglaublich Wertvolles, dass auch die Jungen eben ihre Entscheide selber fällen können. Bei der Sicherheit geht es auch um die gesundheitliche Sicherheit. Ich meine, da kann man auch schlecht etwas zurückgeben. Da sind wir dankbar dafür, wenn wir eben unsere Gesundheit haben. Aber genau die Zeit ist es eben, die man auch zurückgeben kann aus Dankbarkeit. Das ist ein unglaublich wichtiges Gut, ein wertvolles Gut. Und von seiner eigenen Zeit eben etwas zurückgeben zu können, auch eine ganz, ganz wertvolle Sache.
Aber jetzt kann ich dir sagen, du hast absolut recht. Ich bin jetzt immer noch dieser 18-, 19-Jährige, sagt so absolut recht. Aber ich gebe jetzt meine Zeit in der Freiwilligen Feuerwehr, ich gehe jetzt auch noch in den Zivildienst und beim Fußballverein bin ich noch Juniorentrainer, also da gebe ich auch meine Zeit und ich bezahle auch Steuern.
Also zuerst einmal würde ich diesem Jungen auf die Schultern klopfen und sagen, du hast genau etwas Entscheidendes verstanden. Das ist dein Solidaritätsbeitrag für die Gesellschaft. Ich glaube, das ist mal ein erster ganz zentraler Schritt, dass sich die Jungen auch wieder bewusst sind, dass etwas zurückzugeben, Zeit zurückzugeben der Gesellschaft, etwas Ritterliches ist, wenn man so will. Die Frage ist dann immer, was ist die Zeit in der Armee wert? Oder wenn wir beispielsweise das Dienstreglement Ziffer 32 anschauen oder die Auftragserfüllung auch unter Einsatz des eigenen Lebens, also ganz konkret hinzustehen mit seinem eigenen Leben für Leute, die sich nicht mehr selber helfen können, das ist vermutlich die Krönung eines Solidaritätsbeitrages. Und über das darf man ganz ruhig auch mit den Jugendlichen sprechen und ihnen aufzeigen, welche Möglichkeiten auch mit einer Militärdienstleistung einhergehen.
Du hast es gesagt, du und dein Team, ihr tretet auch in Schulen auf, gibt Referate. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie kommt das zustande? Also ich dürfte ja nicht einfach hingehen und dann mal referieren. Und wie geht ihr da vor?
Also einerseits werden die Beziehungen geknüpft, vielleicht auch über Bildungsmessen. Dann gibt es immer wieder Lehrpersonen, Rektorinnen und Rektoren an Bildungsinstitutionen, die uns einfach schon kennen oder die einen Bezug zur Armee haben. Da ist der Weg oftmals etwas kürzer zu uns. Dann gibt es aber auch unsere Rolle als Verbindungsstelle zivil-militärische Ausbildung. Da sind wir ganz ordentlich in Kontakt mit den Bildungsinstitutionen, sind dort zuständig für die Betreuung auch der Beratungsstellen zivil-militärische Ausbildung. Das sind die Studienberatungsorgane an den Bildungsinstitutionen. Und wenn man da nur schon einen Zugriff hat und erklären kann, was die Armee heute tut, was für Bildungsangebote die Armee bereit ist zu geben, dann ist es dann oftmals sehr rasch zustande gekommen, dass wir dann auch die Gelegenheit haben, zu informieren. Und es ist tatsächlich ein Bedürfnis, das wird in der Bildungslandschaft durchaus anerkannt, dass die Jungen eben auch Unterstützung kriegen für ihre mittelfristige Lebensplanung. Dass sie aus erster Hand erfahren können, wie sie Militärdienst, Studium, Beruf unter einen Hut kriegen. Und wenn wir dann eben auch noch einen sicherheitspolitischen Kurzexkurs machen können, ich glaube, dann rundet das Angebot durchaus ab.
Also du hast angesprochen, diese Referate, die ihr gibt, aber ich kann mir jetzt auch vorstellen, ihr könnt ja nicht jede Schule in der Schweiz abdecken mit Referaten. Also ich weiß nicht, wie groß ist dein Team überhaupt?
Wir sind so ein Backbone mit dem Büro in Bern. Das sind zwei zivile Mitarbeiterinnen, die mich unterstützen. Und dann sind wir dezentral in der Schweiz aufgestellt, sind vier Teams, jeweils mit einem Berufsoffizier und einem Berufsunteroffizier.
Also eben, also ein kleines Team. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ihr jede Schule abdecken könnt mit Referaten. Natürlich, es fragt euch auch nicht jede Schule, aber gibt es noch andere Möglichkeiten, wie ihr die Botschaft an die Schulen bringen könnt?
Ja, für uns ist ganz entscheidend, dass man in der Bildungslandschaft eben auch wieder zu Sicherheitspolitik unterrichten kann. Das ist uns ein grosses Anliegen und das hat eigentlich zu zwei Projekten geführt. Das eine, das sind die sogenannten Sicherheitswochen. Das ist ein Pilotprojekt, das wir 2021 lanciert haben. Da haben wir viermal eine Projektwoche durchgeführt an einem Gymnasium. Vorerst erst an einem Gymnasium. Und haben dort mit den Jugendlichen, mit den jungen Frauen und Männern eben über Sicherheit gesprochen. Wir haben das gemacht, im Szenario einer Strommangellage. Und die Jugendlichen haben dann mit der militärischen Problemlösungsmethode 5+2 Handlungsempfehlungen für die politischen Instanzen ausgearbeitet. Und sie haben in dieser Woche eben auch die sogenannten BORS, die Behörden und Organisationen für Rettung und Sicherheit, kennengelernt und eben unter anderem auch erfahren, was die Armee tut. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, dass wir Projektwochen auch anbieten können. Ich freue mich unglaublich, dass das Projekt gut angekommen ist und nun im nächsten Jahr dann auch von der politischen Instanz, also von den Regierungsrätinnen und Regierungsräten im Bereich Militär, Zivilschutz und Feuerwehr, weitergetragen werden wird. Das ist natürlich auch eher ein Tropfen auf den heißen Stein. Um die Flächenwirkung wirklich erreichen zu können, ist es entscheidend, dass wir eben auch Unterrichtsmaterialien der Bildungslandschaft zur Verfügung stellen können. Und zwar so, dass die Unterlagen möglichst selbsterklärend sind, dass vielleicht auch Lehrpersonen ohne große Affinität zum Thema Sicherheitspolitik unterrichten können. Und da freut es mich unglaublich, dass wir seit letztem Jahr ein Projekt lancieren konnten, gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule Luzern, und jetzt kurz davor stehen, das Lehrmittel Sicherheitspolitik für die Sekundarstufe 2 auch herausgeben zu können. Es ist ganz ein spannendes Projekt, einerseits, weil es initiiert wurde durch einen Input der Erziehungsdirektorenkonferenz, dann zur Pädagogischen Hochschule Luzern gegangen ist und wir natürlich dankend die Kooperation aufgenommen haben, weil, wenn wir ehrlich sind, wir sind nicht die Fachleute für Lehrmittel. Ja, und das ist auch nur bedingt zielführend, wenn auf einem Lehrmittel grosses VBS-Logo drauf ist. Es muss ein Lehrmittel sein, das dem State-of-the-Art methodisch-didaktisch entspricht. Es muss für das Zielpublikum gemacht sein und vor allem auch gemacht sein mit fundierten Kenntnissen zu Lehrmitteln und Unterrichtsmaterialien. Und ich freue mich außerordentlich, dass dieses Lehrmittel rauskommt, weil es eben auch eine Art Primär ist. Es ist ein hybrides Lehrmittel. Wir arbeiten mit einer Webplattform, kombiniert mit einem Handbuch, wo die Schülerinnen und Schüler dann dort noch arbeiten können, vertiefen können. Und das verfügt über ein Grundmodul, wo es um Sicherheitsfragen allgemein geht, aber auch über ein Erweiterungsmodul im Bereich Geschichte und ein zweites im Bereich der Politik. Und das ist natürlich unglaublich spannend, weil es durch eine mögliche Modularisierung auch tatsächlich möglich ist, dieses Lehrmittel auch an berufsbildenden Schulen, beispielsweise im allgemeinbildenden Unterricht, einzusetzen. Nochmals, ohne unglaubliche Vorkenntnisse, ein einfaches, attraktives Lehrmittel von Profis gemacht, von uns unterstützt. Und ich bin gespannt dann, wie die Feedbacks sind.
Also ganz ungeeignet bist du ja nicht beim Erstellen von Lehrmitteln. In deinem vorigen Leben warst du ja selber Lehrer. Nun, jetzt bei der Schule ist es ja so, eine Schule muss ja neutral sein. Und wie gehst du jetzt damit um, wenn jetzt plötzlich jemand sagen würde, ja, das ist ja militärische Propaganda, die ihr da macht mit einem Lehrmittel?
Ganz im Gegenteil, oder? Ich wurde bereits kritisiert von enttäuschten Kolleginnen und Kollegen, die das Gefühl hatten, das ist jetzt die Chance, eine Werbebroschüre in die Bildungslandschaft zu bringen. Das tun wir natürlich nicht. Das tun wir definitiv nicht, weil das Ziel, das wir verfolgen, ist, dass sich die Jugendlichen wieder mit dem Begriff der Sicherheit auseinandersetzen, dass sie vielleicht erkennen, dass Sicherheit nicht einfach selbstverständlich ist und natürlich auch aufgezeigt bekommen, wo sie Beiträge leisten könnten. Aber das Lehrmittel, das bildet keine Propaganda ab, es soll sachlich informieren, es soll zum Nachdenken anregen, und wenn wir dieses Nachdenken erzielen können, ich glaube, da haben wir ganz viel bereits erreicht.
Wir haben jetzt vorher über die Bildung gesprochen. Jetzt, wie sieht das aus? Das ist etwas, was ich empfinde, dass viele Jugendliche Respekt davor haben, den Bildungsweg und die militärische Karriere in einen Einklang zu bringen. Was sagst du diesen Leuten?
Es ist tatsächlich eine Herausforderung, oder? Wir haben vorhin ein bisschen die Herausforderung in der Gewinnung skizziert. Jetzt wären wir fast schon beim Thema Bindung. Da stellen wir eben auch fest, dass es so zwei größere Themenfelder gibt, die wir bearbeiten müssen. Das eine, sagen wir dem mal Service Experience. Da wissen wir, dass wir Abgänge haben aus der Armee, weil gewisse Dinge noch nicht so sind in unserem System, wie sie sein sollten.
Zum Beispiel?
Beispielsweise, indem wir noch nicht überall dafür sorgen, dass die Jungen auch wieder stolz sind auf das, was sie tun in Uniform. Dass wir im Bereich der Inklusion, der Leadership besser werden können. Das sind aber alles Dinge, wo ich fest überzeugt bin, dass wir bereits auf sehr gutem Weg sind. Und das Zweite, das ist so der Themenkreis der Rahmenbedingungen für die Militärdienstleistung. Und da stellen wir eben immer wieder fest, dass es eine Herausforderung sein kann, Militärdienst mit Studium, Weiterbildung, Beruf, vielleicht sogar Familie in Einklang zu bringen. Und dass wir tatsächlich heute auch noch zu viele Leute verlieren aufgrund einer gewissen Inkompatibilität von Militär und Privatleben.
Und wie könnte man das besser machen?
Ganz viel kommunizieren, mit den richtigen Stellen kommunizieren. Und jetzt spreche ich mal von den Rahmenbedingungen, oder? Da sind nicht nur wir gefragt, wenn wir Dienstleistungsmodelle bauen, da ist eben auch ein partnerschaftliches Verhältnis, beispielsweise mit den Bildungsinstitutionen, mit der Wirtschaft gefragt. Und wir versuchen in diesem Bereich einen Beitrag zu leisten, indem wir eben diese Verantwortung für die Verbindungsstelle zivil-militärische Ausbildung innehaben und auf diesem Weg eben alles daran setzen, für die Armeebelange zu sensibilisieren, auch aufzuzeigen, wo die Herausforderungen liegen und einem partnerschaftlichen Verhältnis eben auch rechtzeitig Bugs im System erkennen können, um denen dann entgegenzuwirken. Beispielsweise, wenn ein Studiengang verschoben wird auf der Zeitachse und das dann nicht mehr stimmt mit unserem militärischen Dienstleistungstableau, dann können wir hoffentlich frühzeitig intervenieren und das System verbessern.
Bindung. Eben, du hast gesagt, es sind ja schon fast schon mitten in der Bindung drin. Erläutere noch einmal vielleicht für uns dazu und für mich auch, was ist Bindung? Was verstehen wir unter Bindung in deinem Bereich?
Einerseits die Abgänge zu reduzieren. Das ist so das Minimalziel. Das Maximalziel ist es, dass die Bürgerinnen und Bürger in Uniform eben auch über ihre Dienstzeit hinaus emotional an das System Armee gebunden werden können und somit eben auch nachhaltig erhalten bleiben. Das ist kein Selbstläufer. Wir stellen heute fest, dass kurz nach der Wehrleuteentlassung dann eben der Informationsfluss irgendwo abbricht. Und wenn man 2 Jahre keinen Dienst mehr geleistet hat, dann nur schwer in der Lage ist, über die heutige Armee auch noch Auskunft geben zu können. Und da, glaube ich, müssen wir eben ganz, ganz viel kommunizieren in Zukunft, richtig kommunizieren, adressatengerecht kommunizieren, dass eben dieser Kreis sich dann irgendwann auch wieder schließen kann.
Und was macht Chance Armee genau jetzt im Zusammenhang mit Bindung?
Wir arbeiten einerseits mit in Führungskulturfragen, in Diversity-Fragen. Wir versuchen aber eben auch die Benefits, die Mehrwerte fürs Leben weiterzuentwickeln. Oder heute kennst du den Flyer «Deine Chance, unsere Armee». Da stehen ganz viele wertvolle Dinge drin. Da sprechen wir von der Ausbildungsgutschrift, da sprechen wir von der Anrechenbarkeit militärischer Ausbildung an zivile Aus- und Weiterbildungen. Da sprechen wir über Lebenserfahrung, über Kameradschaft. Das ist so das eine. Da lassen sich übrigens nicht ganz alle Bereiche einfach so mal weiterentwickeln. Aber da geht es darum, dass wir so Dinge wie Bildungs- und Kompetenznachweise vielleicht auch besser bekannt machen, dass die Jungen verstehen, da habe ich etwas davon. Und jetzt habe ich Dinge angesprochen, die vermutlich bei fast allen ungefähr gleich ankommen. Also bei denen vor der Rekrutenschule, aber auch bei denen, die bereits Dienst leisten. Und dann gibt es eben diese Soft-Faktoren, diese Entwicklungschancen, die man mitnehmen kann mit einer Militärdienstleistung. Da haben wir vorhin auch ganz kurz darüber gesprochen. Ich bin der Meinung, dass viele Junge heute auch wieder stolz sein wollen auf sich selbst, stolz auf ein Team, dass sie vielleicht eben auch Disziplin lernen wollen, dass sie fit werden wollen für künftige Herausforderungen in ihrem Privatleben. Dass sie Abenteuer leben wollen, okay, fair enough. Und das sind unglaublich viele tolle Dinge, die die Armee bietet und die ich eben als Entwicklungsmöglichkeiten in der Armee bezeichnen würde.
Du hast den Stolz angesprochen, du hast die Disziplin angesprochen, die Kameradschaft bereits, Kompetenz, also die 4 Werte, die die Schweizer Armee definiert hat, also du bist mit denen absolut einverstanden.
Ja, die sind ja, wenn wir ganz ehrlich sind, auch nicht neu und nicht irgendwo frei erfunden. Das widerspiegelt ja das, was wir tun in der Armee. Und jetzt sind sie so richtig schön knackig auf den Punkt gebracht. Und das freut mich natürlich. Ja.
Wenn du die heutigen Jugendlichen spürst, mit denen sprichst, was ist wichtiger oder was empfinden sie als bedeutender? Eben diese Soft-Faktoren oder die finanziellen Benefits?
Das ist ganz unterschiedlich. Das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, diese Benefits, die wir haben, die locken Leute an unseren Stand. Die provozieren Fragen in Referaten oder in Projektwochen. Und dann wird es sehr schnell sehr vielfältig. Eben, dass wir zielgerichtet die entsprechenden Antworten geben können auf das, was die Jungen auch tatsächlich interessiert. Und ich stelle schon immer wieder fest, dass die Jungen schon auch darauf aus sind, etwas zu erleben, etwas machen zu wollen, einen Beitrag leisten zu wollen für unsere Gesellschaft. Da dürfen sie dann auch stolz sein drauf, aber man muss es ihnen auch rechtzeitig aufzeigen.
Vielleicht noch etwas zu den Frauen. Wir haben es bereits angesprochen. Du hast auch den Begriff Diversity schon genannt. Wir haben gesagt, dass Frauen zu dir an den Stand kommen. Macht dir ganz spezifisch auch Werbung für Frauen?
Jetzt kommt es ganz darauf an, was du unter Werbung verstehst. Wenn du unter Werbung verstehst, dass wir ganz spezifische Anlässe durchführen, um Frauen zu gewinnen, dass wir, sag's jetzt etwas überspitzt, junge Frauen als Teil der Zielgruppe auf ein Podest hieven, dann nein. Bin aber auch nicht ganz sicher, ob das die jungen Frauen tatsächlich wollen. Und wenn wir das machen würden, da müssen wir auch ehrlich sein, da müssten wir noch ganz andere Teile der Zielgruppe auf ein spezifisches Podest hieven. Sonst wäre es dann irgendwann ungerecht. Und wir dürfen nie vergessen, dass die jungen Männer eben eine Dienstpflicht haben und eben auch Anrecht haben, in Vier-Augen-Gespräch gewisse Fragen zu stellen. Natürlich aber, und ist es ganz wichtig, dass wir gerade den jungen Frauen die Informationen geben, die sie eben auch benötigen. Sie haben heute ein Platz im Sonderzug. Sie werden eingeladen für Orientierungstage, aber sind nicht verpflichtet, dort zu erscheinen. Wir müssen den jungen Frauen ihre Fragen, die sie haben, rechtzeitig beantworten können. Und wenn ich vorhin erklärt habe, dass wir eben auch mit jungen Frauen in dieser Öffentlichkeitsarbeit tätig sind, dass wir junge Frauen auch mitnehmen, wenn wir an Referate gehen, dann ist es ein ganz wichtiger Bestandteil, weil wir so auf Augenhöhe Punkt-Punkt-Verbindungen herstellen können, wo die jungen Frauen in Zivil auch ihre Fragen platzieren können.
Man spricht schon sehr viel über die Generation Z oder Gen Z und du hast mit denen Kontakt, fast täglich. Es gibt ja auch Vorurteile. Gibt es Sachen, die du sagst, das ist völlig falsch, was diese Vorurteile, die stimmen nicht? Wie nimmst du die Gen Z wahr?
Ich nehme sie als unglaublich leistungsbereit wahr, als unglaublich neugierig, auch als kritisch, durchaus. Und das sind für mich ganz, ganz tolle Attribute, die ich der Gen Z dann ebenso anheften würde. Ich nehme sie aber auch so wahr, dass sie mit vielen Fragen, die vielleicht uns noch etwas stärker beschäftigt haben, ganz natürlich umgehen. Und ich kann dir da ein Beispiel machen. Du hast vorhin Diversity angesprochen. Mein Cousin, der war letztes Jahr in der Rekrutenschule. Und natürlich bin ich dann mit ihm hingesessen, wollte so ein bisschen wissen, ja, wie läuft's denn so, wie gefällt dir das in der RS? Dann hat er erzählt, ein bisschen gejümmerlet. Er sagte, ja, einmal ist das Essen zu spät gekommen, war nicht gut, aber die Kameradschaft. Und dann waren wir im Biwak und es hat geregnet und wir haben spannende Dinge getan. Das war ganz toll. Und dann irgendwann hat er spannenderweise von seinem Kadi zu erzählen begonnen. Unglaublich fordernd, schreitet voraus, Disziplin wird hochgehalten. Unglaubliche Sozialkompetenz auch. Jetzt möchte ich dir nichts unterstellen, aber du hast dir vermutlich ein Bild gemalt im Kopf von diesem Kadi, oder? Hatte dieses Bild lange blonde Haare? Vielleicht nicht. Aber das ist genau der springende Punkt, oder? Dieser Kadi, das war eine junge Frau, Oberleutnant, das habe ich herausgefunden, weil ich dann irgendwann nach dem Namen gefragt habe. Aber das war nie Bestandteil seiner Erzählung. Das hat er völlig natürlich für sich aufgenommen. Weil mein Cousin eben verstanden hat, oder, dass das Militär Frauen mindestens gleich gut können wie Männer und dass für diese Generation der heutigen jungen Schweizerinnen und Schweizer vermutlich ein lockerer Umgang mit solchen Fragen vorherrscht.
Das, dann würdest du sagen, die Jungen haben ein völlig unverkrampftes Verhältnis im Zusammenhang mit Diversity und dass man diese Themen vor allem mit unserer Generation bearbeiten muss und gar nicht unbedingt mit den Jungen.
Ja, also ganz unverkrampft ist es durchaus nicht. Das zeigen Zahlen, da haben wir heute noch einige Herausforderungen zu meistern in unserer Armee. Aber ich stelle schon fest, und das ist jetzt nicht wissenschaftlich erhärtet, dass die Jüngeren einen deutlich lockeren Umgang haben mit diesen Fragen.
Du selbst, man spürt es, du bist begeistert, du hast Feuer, du bist Feuer und Flamme für die Armee. Was hat bei dir, warst du immer so oder was hat bei dir diese Flamme entfacht?
Ich muss gestehen, oder? Ich bin Primarlehrer geworden, musste dann die Rekrutenschule. Es war für mich völlig klar, dass man dahin geht, weil man eben gehen muss. Und ich hatte einfach das Glück, dass ich vermutlich mit einer offenen Haltung hingegangen bin. Man musste mich dann mit Nachdruck überzeugen, da noch einen Karriereschritt zu machen. Aber am Schluss konnte ich für mein Leben unglaublich viel profitieren. Es sind so die Momente, wo ich gemerkt habe, wo meine psychischen und physischen Limiten sind. Ich habe aber auch erkannt, dass ich darüber hinausgehen kann. Ich war so viel stolz während meinen Militärdienstleistungen. Und ich glaube, dass für mich entscheidend war, dass eben auch das Umfeld die Kameradschaft gespielt hat und dass diese Kameradschaft vielleicht etwas stärker gespielt hat als mein privates Umfeld zu diesem Zeitpunkt, wo man durchaus armeekritisch auch war.
Also du hast sehr viel profitiert von der Armee, wie Sie es richtig verstanden haben. Ja, wie hat eigentlich dein Umfeld reagiert, dass du den Schritt zum Offizier gemacht hast, dann noch zum Berufsoffizier? War da Begeisterung oder...
Ja, verhaltene Begeisterung. Ich komme aus eher armeekritischem Haus. Ich hatte das Glück als Jugendlicher, auch heute noch, dass mich meine Eltern eigentlich immer unterstützt haben in dem, was ich tue. Wenn ich ihnen auch glaubhaft darlegen konnte, weshalb ich etwas tue. Und ich habe das Gefühl, dass meine Eltern so wie ein bisschen mitgewachsen sind mit dem Thema. Das ist ja immer bei Armeekritikern durchaus so, dass man die nicht innerhalb von 30 Sekunden überzeugen kann. Das wäre ja dann auch irgendwie komisch. Sondern dass es nachhaltige Kommunikation braucht. Und da habe ich heute schon auch das Gefühl, dass sie wie mit mir mitgewachsen sind in diese Armee hinein und heute durchaus verstehen, was zu es eine Armee gibt und wir durchaus auch sehr konstruktiv kritische Gespräche zu Hause noch führen können.
Eben, du sagst es, du kommst aus einem armeekritischen Umfeld. Jetzt deine Familie, also deine Kinder, die wachsen jetzt in einem eben nicht in einem eher armeeenthusiastischen Umfeld auf. Deine Kinder sind noch klein. Ist es dort auch denkbar, dass jetzt genau das passiert, was bei dir passiert ist, dass sie vielleicht dann eben nicht in Armee Weg einschlagen? Du hast auch eine Tochter. Also wie leitest du sie, dass sie dann auch diese Begeisterung, die du hast, eben auch entflammen können?
Ja, manchmal ist es fast etwas zu viel Begeisterung oder unter uns. Also ich merke, dass diese Uniform, dass das, was wir tun in der Armee, natürlich unglaublich spannend ist, auch für Kinder. Oder? Und die stellen dann Fragen, die wollen viel wissen. Ich kann dir sagen, oder keines meiner Kinder besitzt einen Taz in Miniaturausgabe. Da bin ich ein unglaublich strenger und restriktiver Vater. Ich bin da auch etwas vorsichtig mit Spielzeugwaffen. Da hat zumindest mein Sohn vielleicht etwas Pech gehabt mit seinem Vater, weil das natürlich für ihn schon sehr reizvoll ist. Aber ich glaube eben, dass man auch dort oder kindgerecht Antworten liefern können muss. Also es war ja zu Beginn des Ukraine-Krieges auch so, dass durchaus sich Lehrpersonen aus meinem früheren Umfeld an mich gewendet haben mit der Frage, wie erklärt man das den Kindern? Also die haben irgendwann natürlich immer stufengerecht auch Anspruch auf Antworten auf ihre Fragen. Und jetzt, was meine Tochter betrifft, ich hoffe dann fest, dass bis sie genug alt ist für einen Orientierungstag, dieser dann eben auch obligatorisch ist für Frauen. Also ich vergleiche das heute so mit einer Bildungsmesse, wo man sich informieren lassen kann über Zukunftsperspektiven, über Benefits, über verschiedene Wege und Möglichkeiten. Und diese Berufsmesse, Orientierungstag, ist heute kostenlos für junge Männer. Die werden aufgeboten und die jungen Frauen, die bezahlen de facto einen Eintrittspreis. Ob sie jetzt Urlaub eingeben müssen oder ob sie sich outen müssen gegenüber dem Arbeitgeber oder ihrem Umfeld, weil sie Interesse haben an diesem Thema, spielt wie keine Rolle. Es ist heute noch keine Gleichberechtigung, was eben diese Information auch über Chancen betrifft.
Wie siehst du das mit dem Orientierungstag für Frauen? Du hast es gesagt, du möchtest, dass der obligatorisch wird. Jetzt eine Diskussion, die ich oft erlebt habe, ist, macht man einen Orientierungstag mit den Männern zusammen, die dienstpflichtig sind, also die freiwilligen Frauen mit den dienstpflichtigen Männern zusammen, oder separiert man einen für die Männer pflichtig und einen für die Freiwilligen, die Frauen? Deine persönliche Meinung hier?
Also zuerst einmal finde ich es grossartig, wie die Kantone arbeiten rund um diese Orientierungstage, dass an vielen Orten eben auch niederschwellige Angebote gemacht werden können, sei es an Abenden speziell für Frauen in einer verkürzten Form, vielleicht auch an einem Samstag, das dann eben nicht dazu führt, dass eine junge Frau Urlaub eingeben muss. Am Schluss finde ich beide Angebote wertvoll. Also das eine, alle gemeinsam in einem Theoriesaal mit dem Makel, dass man dann vielleicht als Frau nicht dieselben Fragen stellen kann, die man sonst vielleicht stellen würde. Aber mit dem Vorteil, dass wir eben ganz natürlich damit umgehen, dass Militärdienst durchaus auch von Frauen geleistet werden kann. Mindestens gleich gut, habe ich vorhin gesagt, wie wir Männer das tun können. Auf der anderen Seite ist eben das Vieraugengespräch oder das Gespräch in kleineren Gruppen, Fragen zu stellen gegenüber einer anderen Frau in Uniform, doch etwas ganz Wertvolles. Und da sind natürlich auch die jungen Frauen unglaublich unterschiedlich in ihren Bedürfnissen. Also ich würde an dieser Stelle die Frage so beantworten, beide Angebote sind wertvoll. Schön finde ich, dass die Kantone das so engagiert machen und eben auch bereit sind, für die eine oder andere Frau separate Informationen anzubieten.
Zum Schluss die Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Wenn du einen Wunsch an den Chef der Armee hättest, welcher Wunsch ist es?
Ja, als Offizier bin ich mir eher gewohnt, Anträge zu formulieren und das natürlich auch auf dem Dienstweg, Matt. Aber ich habe einen Wunsch für unsere Milizarmee und vielleicht lässt sich davon dann auch einen Wunsch an den CD ableiten. Ich wünsche mir für unsere Bürgerinnen und Bürger in Uniform, dass sie stolz sein dürfen auf ihre Militärdienstleistung. Und ich wünsche mir auch, dass sie die Wertschätzung der Gesellschaft erfahren, die sie auch tatsächlich verdient haben. Und so gesehen ist alles, was der CDA tut, um in diese Richtung zu stoßen, sehr willkommen.
Herzlichen Dank, Reto Niedermann. Herzlichen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir ganz tolle Zeit noch weiterhin als Chef von Chance Armee. Ich hoffe, dass du deine Begeisterung, dein Feuer behalten kannst und dieses Feuer auch auf ganz viele Menschen übertragen kannst, die du, mit denen du zusammen arbeitest und eben auch bei den Begegnungen, die du hast. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank dir.